Buster Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Donnerstag, der 6. Mai 2021. Hier ist Buster Berlin, Folge 86. Nicht ohne meine Tasse, die lag noch oben. Mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Buster Berlin, dem alternativlosen, revolutionären Mai-Podcast. Also Benjamin und ich, wir haben festgestellt, wir sind in dieser Woche ganz schön müde. Kann an unserem Demo-Einsatz am Sonntag gelegen haben, kann Frühjahrsmüdigkeit sein oder Corona-Müdigkeit. Oder du hattest noch ein schönes Wort dafür.
Ja, vielleicht sind wir auch mütend. Ich glaube, dieses Wort hat Doc Caro erfunden, was sie vielleicht jetzt schon wieder wütend macht, aber mütend. Wer kann es uns denn verdenken? Diese Pandemie geht einfach unglaublich lang. Und dann auch dieser Lockdown, dieser November-Lockdown, dieser Wir-retten-Weihnachten-Lockdown, der ist jetzt ja auch schon 6 Monate alt. Da wird man einfach irgendwann wütend.
Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, weil es eben nicht nur Covid gibt. Das kommt on top oben drauf.
Absolut. Ja, dieser clevere Meister Propper, der heißt Ricardo Lange. Und der hat unserem Bundesgesundheitsminister vor versammelter Medienlandschaft in der Bundespressekonferenz gehörig den Kopf gewaschen. Guter Mann. Und das hat er quasi stellvertretend für uns alle gemacht. Gucken Sie sich das gerne auch mal an. Das ist auf YouTube noch verfügbar. Hat Spaß gemacht.
Absolut, ja. Das lohnt sich. Wir werden heute darüber nicht sprechen. Wir sprechen heute über Modelle. Also die apokalyptischen Reiter waren das ganze Frühjahr über unterwegs und haben uns Modelle versprochen, was als nächstes passieren wird in dieser Pandemie. Aus dem einen oder anderen ist dann aber mal so gar nichts geworden. Ziemlich lahm, diese apokalyptischen Reiter. Aber am Ende des Tages waren es immer wieder Worst-Case-Szenarien, mit denen wir da konfrontiert waren. Und das eine oder andere werden wir heute beleuchten und zerpflücken.
Ja, außerdem schauen wir auf das, was da aktuell gerade auf uns zukommt. Also Rechte nur für Geimpfte, keine Rechte für Nicht-Geimpfte, Teilrechte für Schnellgetestete. Da schauen wir drauf. Und auch, was das Ganze eigentlich mit dem Panikpapier des Bundesinnenministeriums zu tun hat. Ja, Fragen über Fragen, heute die Antworten.
Und sollten sie es noch nicht sein, vielleicht machen wir sie ja dann heute ein bisschen müde, wütend, also mütend. Aber versprochen, wir werden ihn vielleicht auch etwas aufs Gesicht zaubern, dass wir Quächeln nennen. Ein gequältes Lächeln.
Ja, so, genau so ist es. Zunächst kümmern wir uns aber erst einmal um Sie und Ihre Zuschriften. Unsere E-Mail-Adresse busterberlin@snanews.de. Da ist viel eingetrudelt, genauso in den Kommentaren unter den vergangenen Videos. Auch WhatsApp, die ich bekommen habe. Richtig klasse, toll. Und wir starten heute mit Dieter. Und Dieter, der hat mir per WhatsApp geschrieben.
Genau, ein Screenshot aus einer Telegram-Gruppe.
Blenden wir auch gerne mal ein.
Muss ja stimmen. Wir haben später auch noch einen anderen Screenshot aus einer Telegram-Gruppe. Muss ja stimmen. Mal gucken. Also, ein User schreibt dort, also bei Telegram, bei der R&V gibt es bisher für Corona-Geimpfte nicht möglich, eine Lebensversicherung mit Todesfallabsicherung abzuschließen. Der Grund, die Impfung ist noch nicht lange auf dem Markt und die Versicherung kann somit das Risiko nicht kalkulieren. Quelle? Persönlich bekannt, Mitarbeiter R&V.
Ja, und diese Meldung, die macht tatsächlich in vielen sozialen Medien gerade die Runde. Der Text ist exakt immer der gleiche, also auch mit Quelle persönlich bekannt, Mitarbeiter R&V. Nur der Verfasser ist immer ein anderer. Das allein ist ja schon ein kleines Anzeichen dafür, dass es sich eventuell um Fake handeln könnte. Wir wollten das allerdings mal ganz genau wissen und deswegen haben wir uns an die R&V-Versicherung selbst gewendet. Einmal mit einer Presseanfrage und einmal anonymisiert, als wenn wir eine Lebensversicherung abschließen wollen.
Und der Pressesprecher der R&V-Versicherung, der für den Bereich Lebensversicherung zuständig ist, der hat dann auch prompt geantwortet. Ja. Hier kommt das Zitat. Ich nehme an, Sie beziehen sich auf diesen Tweet. Anbei sehen Sie zugleich unsere Antwort. Außerdem wird bei der R&V eine Impfung im Rahmen der Risikoprüfung gar nicht abgefragt. Entsprechend ist sie auch kein Kriterium für eine Vertragszusage oder Ablehnung.
Ja, und die Antwort der R&V-Versicherung auf diesen Tweet, die lautete übrigens: Diese Aussage ist falsch. Corona-Geimpfte und auch Nicht-Geimpfte können bei der R&V eine Lebensversicherung abschließen. Und das haben wir ja, wie gesagt, dann auch nochmal selbst getestet. Also der Impfstatus wird in der Tat nicht abgefragt. Klar wird dann gefragt, haben Sie zum Beispiel irgendwelche Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen, aber nichts mit Impfstatus, schon gar nicht gegen SARS-CoV-2, spielt da keine Rolle. Handelt sich also um ein Fake. Vielen Dank dem Dieter für die Zusendung, dann konnten wir das hier entzaubern.
Ausgezeichnet. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Social-Media-Arbeit von Unternehmen immer besser wird. Mhm. Also ich hatte ein Problem mit meiner BVG-App und habe über Twitter die BVG gefragt, wie dieses Problem zu lösen ist. Mhm. Und sie haben geantwortet. Ich hatte mal ein Computerproblem bei einem frisch gekauften Computer und habe den Computerladen über Instagram angeschrieben und sie haben geantwortet.
Boah.
Also, wenn Sie Ärger mit einem Unternehmen haben, dann schreiben Sie am besten über Instagram. Wenn das dann als Story über den Äther geht, dann sind die da not amused und vielleicht regt sich dann mal was.
Oder Sie tanzen Ihr Problem auf TikTok vor. Das geht auch.
Weiter geht's mit Michael. Also, er hat eine ganz praktische Frage für den Alltag. Er hat uns einerseits darum gebeten, mal mehr auf die Punkte Grundrechte oder Folgekosten einzugehen. Das machen wir auch noch. Mhm. Außerdem hat Michael gefragt, wie es sich eigentlich mit der ersten Hilfe in Corona-Zeiten verhält.
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Also Michael schreibt, Zitat, wenn ich 2 Meter Abstand halten soll, wenn ich die Maske tragen soll, darf ich dann überhaupt helfen? Oder rufe ich lieber erst die 112 und warte dann ab? Wenn ich einem Geimpften helfe, stecke ich mich dann an? Viele unsinnige Fragen. Bin mal gespannt. Und also klar, ein sehr interessanter Aspekt. Und wir hatten ja auch schon mal berichtet, dass beispielsweise Bademeister im vergangenen Jahr angehalten waren, keine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen, sondern diese Handbeatmungs- Dinger dann zu benutzen und damit dann quasi man nicht direkt am Patienten arbeitet.
Du hast dann mal die DLRG angefragt, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Die hat uns eine Anleitung zur ersten Hilfe in Corona-Zeiten gesendet. Und da heißt es dann beispielsweise, an erster Stelle steht immer die eigene Sicherheit. Gerade jetzt, da mit der Ansteckungsgefahr ein zusätzliches Risiko besteht. Wenn möglich, sollte der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden. Wenn näherer Kontakt notwendig ist, zum Beispiel bei Verletzung, sollten Mund und Nase der hilfebedürftigen Person mit einem Tuch abgedeckt und auch das eigene Gesicht zu geschützt werden. Dachte schon erstmal hier so zuhalten. Was, du hast einen Beinbruch? Warte mal kurz.
Jeder eine Aldi-Tüte über den Kopf, kann nichts passieren. Nein, aber weiter heißt es von der DLRG, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sollte in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie auf die Mund-zu-Mund-Beatmung verzichtet und nur die Herzdruckmassage durchgeführt werden. Und zwar so lange, bis der Rettungsdienst übernimmt. Am besten hat mir aber die Stelle gefallen bei der DLRG, wo es dann um die Risikopatienten geht, wenn die denn Erste Hilfe durchführen sollten. Da schreibt die DLRG, Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen, sollten grundsätzlich zu Hause bleiben. Werden sie dennoch draußen Zeuge eines Notfalls, müssen sie abwägen, ob Hilfeleistung an Fremden unter Rücksichtnahme auf die eigene Sicherheit möglich sind.
Mit anderen Worten, bleiben Sie gefälligst zu Hause und wenn Sie wirklich rausgehen, dann Scheuklappen auf. Links und rechts gibt's nichts zu sehen. Überhaupt nichts zu sehen, ist doch klar. Also, ob diese Umstellung der Ersten Hilfe übrigens in der Praxis dann bereits zu vermehrten Todesfällen geführt hat oder zu bleibenden Schäden bei den Hilfebedürftigen, das konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Die Fragen an die DLRG in dieser Hinsicht blieben bislang unbeantwortet.
Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir uns dann noch an andere Stellen wenden. Interessante Geschichte. Wir bleiben dran und dann kommen wir jetzt noch zu einer E-Mail von Werner aus Bayern. Schöne Grüße da nach unten. Und die bezieht sich auf unsere vergangene Basta-Berlin-Sendung, Folge 85 war das. Da hatten wir ja so eine kleine Europareise gemacht und gesagt, wie sieht denn eigentlich das mit den Maßnahmen dort aus? Also viele Nachbarländer haben ja geöffnet, Deutschland weiter eben im Lockdown.
Werner hat uns geschrieben, kleine Anregung, mach doch mal einen Vergleich, wie die Länder Schweiz, Frankreich, Schweden und andere mit Schulbesuch, Schnelltests und Maskenpflicht in der Schule umgegangen sind. Gab es da messbare Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen? Also ich habe ihm dann auch geantwortet, wir könnten die Maßnahmen zusammenfassen, aber ob das dann Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen hat, das ist natürlich sehr kompliziert. Denn wie wollen Sie denn das berechnen? Wie wollen Sie denn berechnen, dass diese Maßnahme, die hier getroffen wurde, auf das Pandemiegeschehen diese Auswirkungen hatte? Wir könnten natürlich sagen, ich habe jetzt ein Land und ich habe ein anderes Land, aber es wäre unterkomplex, das dann runterzubrechen auf eine Maskenpflicht in der Schule. Das ist alles viel zu kompliziert und das können wir definitiv nicht leisten. Das kann ein Team von Wissenschaftlern versuchen zu leisten. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, die hatten ja die Maske nicht, wir hatten sie aber, die stehen besser als wir, darum hilft die Maske nicht.
Das ist zu einfach.
So geht's nicht.
Ja, das ist richtig.
Und das ist ja das Problem dieser ganzen Pandemie, dass wir irgendwie nie festgestellt haben, welche Maßnahmen eigentlich was zu bedeuten haben. Und
deswegen alle immer drauf.
Deswegen kommt ja dieser Schweizer Käse. Mhm. Es gibt ja, kann ja auch sein, dass es eher so ein, also manche Käsescheiben haben halt wenige Löcher, aber manche...
So ein Tilsiter.
Aber manche sind halt so ein einziges Loch.
Ja.
Wir wissen halt nicht, welches das einzige Loch ist.
Ist gar kein Käse mehr.
Ja, also ich würde mal sagen, Maskenpflicht an der frischen Luft auf einer Hauptstraße ist für mich eher ein Loch als ein Käse.
Stimmt.
Gibt's ein Urteil, neues Urteil aus Lüneburg, glaube ich. Müssten Sie mal reinschauen.
Sehr interessant. Aber auch noch mal ein Nachtrag auch zu Folge 85. Da hatten wir ja eben gesagt, dass viele Länder da jetzt öffnen. Uns haben aber auch Zuschauer darauf hingewiesen, ja, Österreich, Schweiz zum Beispiel, die öffnen. Aber auch alles mit Schnelltests und Abstand und Mundschutz und so weiter. Das sei natürlich an der Stelle noch mal erwähnt. Also das heißt nicht, dass alle Corona-Maßnahmen dort jetzt abgeschafft werden. Und worauf wir uns da in Deutschland einstellen müssen, das schauen wir aber gleich erst.
Jetzt nochmal konkret zu Werners Frage. Also in Erfahrung zu bringen, wo jetzt genau wie verfahren wird, das war jetzt möglich. Österreich beispielsweise Schnelltests und Masken in Schulen. Zu den Schnelltests beispielsweise in Wien haben wir auch schon mal berichtet. Mhm. Auch in der Schweiz gibt es Schnelltests an Schulen. Dann haben wir Frankreich, europaweit sogar eines der Länder mit den meisten PCR- und Schnelltests. In französischen Schulen gibt es ebenfalls Schnelltests und zwar Speicheltests.
Und überall natürlich Maske. Wenig überraschend hat Schweden eine andere Teststrategie als die anderen Länder. Ehrlich gesagt haben wir uns gefragt, ob Schweden überhaupt Schnelltests hat, also auch verpflichtend. Ist in den deutschen Medien nicht verzeichnet. Kann man nicht nachlesen. Jetzt waren wir aber clever und haben bei den Schweden einfach mal selbst nachgefragt.
Das hat genauer gesagt unser Kollege Bolle Selke gemacht. Den kennen Sie vielleicht. Der war mal das Jahr 2030 oder so.
Ja, ja.
Der hat Freunde in Schweden und die haben ihm dann bestätigt, verpflichtende Schnelltests gibt es überhaupt nicht. Sie werden zwar angeboten, sind aber keine Zugangsvoraussetzung beispielsweise für den Einzelhandel. Auch nicht in den Schulen. Ach ja, die Schweden und ihr Sonderweg. Deutsche Politiker und Experten haben die Schweden ja geradewegs in den Abgrund rauschen sehen. Das ist bislang ausgeblieben.
Ja, also dieser Worst Case, den haben wir da nicht gesehen.
Worst Case.
Ja, und schön. Da kommen wir nämlich auch jetzt zum ersten Thema. Das Modell des Grauens. Wie Physiker, Verkehrsexperten und Intensivmediziner kommunizieren und welche Rolle die großen Medienhäuser dabei spielen.
Das Modell des Grauens. Oder ist das Grauen das Modell? Wir beginnen mit der weißen Masai der deutschen Virologie. Er ist was ganz Besonderes. Insbesondere ist er ja auch Experte für medizinische Notlagen auf dem afrikanischen Kontinent.
Ja.
Es ist Professor Dr. Christian Maria Drosten.
Der Doc, der hat sich ja schon damals sehr früh in die Öffentlichkeit gewagt. Er galt ja als das Gesicht der ersten Welle. Wenn die Welle ein Gesicht hat, hat es das von Christian Drosten. Während er am Anfang ja noch von so einem Corona-Grippe-Vergleich gesprochen hat und Masken für untauglich erklärt hat, da hat er sich im Ton dann recht schnell geändert. Bei ihm war das dann natürlich immer der neueste Stand der Wissenschaft, warum er seine Meinung geändert hat. Und nur den kann er auch wiedergeben. Am 21. März 2020 erschien dann ein Interview im Stern mit Drosten. Da sagt er: Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche Bilder man sehen wird. Wir werden noch erleben, dass die Leute daran auf den Straßen sterben in Afrika. Die Situation wird schlimm sein. Sehr schlimm.
Okay, kann man in Afrika Bescheid sagen, wie die Situation da ist? Muss man meine Nigeria-Connection anrufen.
Vielleicht hat Bolle da auch Freunde.
Aber Moment, ja, der missverstandene Professor Dr. Christian Drosten. Wie oft wurde er falsch zitiert? Mal war es die Bild-Zeitung, sogar der Spiegel ist es gewesen. Und immer falsch zitiert, das wollen wir natürlich ganz anders machen. Ja? Der Russenfunk Ihres Vertrauens wird definitiv nicht den Fehler machen, den Professor falsch zu zitieren.
Nein.
Und auch nicht den Stern zu zitieren, der ihn ja vielleicht falsch zitiert hat. Darum dachten wir, was hat die weiße Masai eigentlich wirklich gesagt?
Also unmissverständlich Dr. Drosten zum Nachhören. Er war zu Gast bei Olli Schulz und Jan Böhmermann fest und flauschig im März 2020. Zuhause Folge Nummer 1 zum Nachhören unter anderem auf Spotify.
Afrikanische Länder, wo es also durchaus aber Großstädte gibt. Da werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen, aus reinen Fantasiefilmen. Da wird es Szenen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können.
Warum jetzt eigentlich wieder diese alten Kamellen? Na, Dr. Drosten ist ein seltenes Genie. Steht sie gar falsch, doch irren tut er nie. Was genau fällt uns dazu eigentlich ein? Also er ist ja so ein bisschen das personifizierte Panikpapier. Immer wieder kommen solche Warnungen, immer wieder kommen solche Prognosen. Und ich frage mich, was fällt ihm eigentlich ein, gegenüber den zart beseiteten Oliver Schulz und Jan Böhmermann solche Prognosen auszusprechen?
Ja.
Ich höre deren Podcast übrigens gerne. Ich höre ihn sogar relativ häufig, fest und flauschig. Hören Sie sich das an, wenn Sie jedenfalls ein Gemüt haben wie ich, das sich gerne aufregt und auch mal gerne lacht. Ich finde die Leute, ich finde sie lustig. Ja, ich mag sie gerne auf ihre Art und Weise.
Ein bisschen wie Welpen, die sind manchmal so ein bisschen
Also Jan Böhmermann ist definitiv kein Welpe.
Nee, nee,
er ist definitiv eine Art von, ja, Jan Böhmermann ist eher so eine Art von blutrünstiger Pitbull. Ja, ja. Also hoffentlich kommen wir nie in sein Fadenkreuz. Ansonsten wird es nämlich ungemütlich, muss man leider so sagen. Also er haut da mit allem drauf, was er hat. Und was er hat, ist eine Community von mehreren hunderttausend Menschen, die alle in diesem Ding drin sind, so wie er auch.
Ja.
Aber was ist denn das Problem gewesen als dem zart beseiteten Jan Böhmermann?
Mhm.
Olli Schulz und er, sie haben danach immer wieder von ihrem Drostengespräch geredet, so von Afrika, was da so schlimm ist. Also die beiden sind ja gerade so traumatisiert von vom Professor. Welche Verantwortung hat der Mann und welche übernimmt er dann eigentlich?
Ja. Interview Spiegel Online vom 22. Januar 2021. Ich habe schlimme Befürchtungen, was sonst im Frühjahr und Sommer passieren könnte. Wir schauen das Bild. Drosten legt sich mit dem Fahrrad in die Kurve. Die Ausleuchtung ist perfekt. Auf dem Gelände der Charité ist der rasende Virologe unterwegs im Kampf gegen die Pandemie. Der Fahrtwind stört weder Mantel noch Frisur. A star is born or still alive. Entschuldigung. Und natürlich hat er auch da wieder mahnende Worte für uns.
Also nachdem er sich mit Afrika letzten Endes absolut blamiert hat, wollen wir uns jetzt mal schauen, was er im Januar diesen Jahres gesagt hat. Drosten verwies darauf, dass es wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Druck geben könnte. Also Druck, dass man jetzt öffnet. Das hat er im Januar gesagt. Ist ja auch tatsächlich jetzt der Fall. Also jetzt wird auf einmal darüber diskutiert, dass man doch möglicherweise Grundrechte wieder herausrücken könnte, die man den Leuten weggenommen hat. Jetzt wird das diskutiert. Aber ich sag mal, von Januar bis jetzt ist ja in der Hinsicht so gut wie gar nichts passiert.
Ach.
Oder habe ich da was verpasst?
Mhm.
Drosten sagte damals wörtlich, wenn man jetzt die Maßnahmen beendet, dann haben wir Fallzahlen nicht mehr von 20 oder 30.000, sondern im schlimmsten Fall von 100.000 pro Tag.
Hat der Virologe da eventuell wieder ins Klo gegriffen und grundlos Panik verbreitet? Jein. Lassen Sie uns mal einen anderen Lockdown- und No-Covid-Befürworter zu Wort kommen. Auftritt Michael Mayer-Herrmann, Systemimmunologe vom Helmholtz-Zentrum. Er war zu Gast in den Tagesthemen am 22. März 2021.
Also wir haben eigentlich ja schon seit Januar vor dieser Entwicklung gewarnt. Insofern ist es wissenschaftlich bekannt, dass das passieren würde, was jetzt gerade passiert. Es ist nur etwas schneller und etwas früher passiert als gedacht.
Haben Sie denn den Eindruck, Herr Mayer-Herrmann, dass die Wissenschaft in der Politik noch gehört wird?
Nein, das ist genau der Punkt.
Moment, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also im Januar fordert Dr. Drosten, man dürfe nicht lockern.
Mhm.
Dann lockern wir ja auch monatelang nicht. Und dann kommt Mayer-Herrmann und sagt, wir hören nicht auf die Wissenschaft?
Ja, es kommt ja auch auf die Wissenschaft drauf an. Also welche Betrachtungsweise und auch die richtige Sichtweise, was jetzt Wissenschaft ist. Weil welche Wissenschaftler dürfen denn da eigentlich mitreden? Ne?
Aber bitte nochmal für mein Verständnis.
Mhm.
Also Drosten sagt, wenn wir nicht auf die Wissenschaft hören, dann haben wir bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist aber nie passiert.
Ja.
Dann kommt Mayer-Herrmann und sagt, wir hätten nicht auf die Wissenschaft gehört. Also erklär mir das.
Also Drosten sagt ja, er befürchte Schlimmstes. Die Befürchtung ist dann halt nicht eingetroffen.
Also ich befürchte auch Schlimmes. Meine Befürchtung ist, da draußen sind Leute, die wollen, dass wir Schlimmes befürchten. Das jedenfalls ist meine schlimme Befürchtung.
Ja, damit könntest du durchaus richtig liegen. Mal von der anderen Seite argumentiert, die Drosten-Merkel-Fraktion, die hat vorhergesagt, dass B.1.1.7 sich in Deutschland ausbreiten wird. Das ist passiert, ja. Die Zahlen positiver Tests zumindest sind gestiegen und die dritte Welle ist ja nur auf dieser Basis jetzt der Tests klar zu erkennen. Und so gesehen lagen die ja nicht komplett falsch.
Wir wollen ja auch mal fair bleiben. Natürlich haben wir jetzt nicht erwähnt, wie viele Tests gemacht wurden.
Hm.
Und vieles dergleichen mehr, was wir ansonsten immer machen. Ich sag's bloß zur Absicherung, denn ich ahne jetzt schon, dass ich mindestens 2 Mails bekomme. Aber da, Leute, wir können jetzt nicht wirklich jedes Mal wieder sagen, es sind das und das und das. Beispiel, eben habe ich Neuinfektionen gesagt, weil ich im Dr. Drosten spreche, war mit Absicht. Ich habe das Skript sogar so geschrieben. Ich könnte jetzt auch sagen, neue positive Tests und 0,078
Sternchen dann immer einfach.
Ja, wir sind alle schon so weit, also vertrauen Sie uns, dass wir die richtige Sprachwahl haben normalerweise. Gut, also wir sind stehen geblieben bei diesem Thema, dass Sie ja doch manchmal vielleicht annähernd recht haben. Aber Dr. Drosten, mit den 100.000... die haben sich jedenfalls nicht gezeigt.
Mm-mm.
Und dann gucken wir nochmal auf das Robert-Koch-Institut. Da haben wir den Lagerbericht vom 12. März 2021 und da taucht dann diese Grafik auf. Gucken wir nochmal an. Also für die Zeit nach Ostern wird hier eine Inzidenz von 300 gezeichnet deutschlandweit. Die Spanne, die wir hier sehen können, reicht von 200 bis 500. Also da wäre ich gerne Politiker.
Ja.
Wenn das Robert-Koch-Institut sagt, also können 200 sein, können aber auch 500 sein, aber wir sagen mal, es sind 300. Das RKI prognostiziert also in seinem Lagebericht vom März eine Inzidenz mit einer Spanne von 200 bis 500 nach Ostern.
Und was haben wir bekommen? Laut Statista.com 128 bis 136. Hm. Und das ist es ja, was uns einfach jetzt aktuell in diesem Frühjahr so stört. Ein Teil der Wissenschaft behauptet, man würde nicht auf sie hören. Aber wieso sollten wir das denn bitte schön auch tun? Der Verkehrssystemplaner Kai Nagel von der TU Berlin warnt Ende März vor einer Inzidenz von 2000 im Mai. Nagel, der stellt auch in den Raum, dass private Treffen zu Hause nur mit Maske gemacht werden sollen.
Aber machen.
Also Kaffeekränzchen zu Hause, klar, jetzt zum Beispiel mit Strohhalm, da müssen Sie die Maske auch nicht absetzen. Oder am besten Kuchen und Kaffee direkt vermengen, schön durchrühren, schlürfen, wohl bekommt's Herr Nagel.
Hm. Das ist kein Modell, was mir gefällt.
Panikmodell.
Wir wollen Ihnen jetzt noch mal ein Modell etwas genauer vorstellen. Und es stammt von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Ich denke, es klingelt, wenn ich DIVI sage. Also DIVI-Intensivregister, das kennen wir ja mittlerweile alle. Wochenlang waren es ja der neue Vorsitzende Gernot Marx, der massiv gewarnt hat. Und der Bo der deutschen Intensivmedizin, der George Clooney der deutschen Ärzteschaft, der Professor Janssen, der ja überall zu sehen ist, der ehemalige Chef der ganzen Geschichte, der war auch mal zu sehen, hat ebenfalls gemahnt. Und dann hat man noch Karagiannidis, Chef vom Intensivregister. Und letzterer, Karagiannidis, der hat an dem Modell mitgearbeitet.
Ja, er und zwei weitere Professoren, die haben am 18. März 2021 versucht zu prognostizieren, wie sich die Lage auf den Intensivstationen entwickeln wird. Dabei haben sie unterschiedliche Annahmen getroffen und daraus quasi Forderungen abgeleitet. Vermutet haben sie, verschiedene Modelle haben sie da gebastelt. In einem Modell, da haben sie vermutet, dass zum Beispiel AstraZeneca gar nicht mehr verimpft wird. Außerdem haben sie auch optimistische und pessimistische Prognosen getroffen. Ausgangspunkt war da übrigens die aktuelle Situation Anfang März.
Und jetzt halten Sie sich fest. Das DIVI hat die Zahlen richtig prognostiziert. Richtig, nochmal zum Mitschreiben. Es ist wirklich so. Also, Sie haben das prophezeit, was dann anderthalb Monate später so eingetroffen ist. Wir blenden es jetzt mal ein. Also, wir hatten hier vier unterschiedliche Szenarien und drei davon sind sehr nah dran an den Zahlen, die wir nun Anfang Mai haben, also um die 5000. Nur das Szenario pessimistische Impfentwicklung ohne AstraZeneca hatte 6000 Covid-19-Fälle auf Intensivstationen vorhergesagt und war damit zu negativ.
Das DIVI also mit einer richtigen Voraussage.
Jetzt schon die richtigen Verschwörungstheorien dazu.
Ja, ja.
Wieso weiß das Virus, dass es bei 5000 aufhören muss, in die Intensivstation zu gehen? Hm. Haben sie etwa getestet bis an die Grenze von 5000? Da weiß ich jetzt alles schon, was man...
Ich empfehle auch nochmal Folge 85, da haben wir ja auch nochmal ausgiebig über das DIVI gesprochen, ganz wichtig. Aber jetzt auf diese Situation nochmal sei gesagt, wo viel Licht ist, ist nämlich auch viel Schatten. Denn dafür hat ausgerechnet der Leiter des Intensivregisters gesorgt, Professor Karagiannidis, der schrieb am 15. April auf Twitter, ich zitiere, liebe Intensivmediziner, die heutigen Infektionszahlen werden uns in 7 bis 10 Tagen voll treffen. B117 demaskiert sich. Leider höhere Intensivpflichtigkeit als in der zweiten Welle. Denkt bitte auch an strategische Verlegung in Regionen mit freien Betten und weniger Infektionslast.
B117 demaskiert sich. Bis jetzt noch nicht.
Nein.
Also genau das ist nicht passiert. Mhm. B117 hat sich nicht demaskiert. Die Infektionszahlen haben uns nicht in 7 bis 10 Tagen voll getroffen. Wir haben auch nicht den Höchststand aus dem Dezember erreicht. Wir haben überhaupt keine Zunahme auf den Intensivstationen mehr. Das bleibt bei 5000. Und ich hoffe auch, das bleibt weiterhin so. Aber das ist doch das Problem, über was wir reden.
Ja, die Wissenschaft hat aber gesprochen. So, also gut, ob sie jetzt sich geirrt hat oder recht hat, das wird man vielleicht auch erst nachträglich betrachten können, wenn überhaupt. Ne? Aber was wir sagen können... So kann es definitiv nicht weitergehen, liebe Freunde. Vielleicht sind es ja auch nicht die Drostens, Brinkmanns, Prisemanns, Nagels, wie auch immer. Vielleicht sind es ja auch einfach die Medien. Weil Wissenschaftler, die machen da und basteln da quasi Modelle und erklären die dann. Es gibt dann Intervalle, es gibt Annahmen. Aber aus denen werden dann Schlagzeilen.
Ja, Inzidenz 2000. Hm. So ist dann die Schlagzeile. Mhm. Sie schlagen also mit diesen Schlagzeilen tatsächlich auf die Bevölkerung ein. Und da wird verkürzt, dass sich die Balken biegen und es wird immer eine Botschaft transportiert. Es werden dann absolute Zahlen genommen. Also Beispiel, welche Information bietet mir denn als eigentlich die Gesamtanzahl der Menschen, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht wurden? Also ich weiß gar nicht, wo die liegt. 2,5, 3,5 Millionen? Ich glaube 3,5, man weiß es nicht genau. Mhm. Die wird ja jetzt erst interessant, wo man behauptet, dass diese Leute auf einmal Immunität hätten und dass die, aber dazu werden wir gleich kommen. Aber dass man hier permanent mit absoluten Zahlen arbeitet, können wir gar nicht verstehen. Ja,
ein Beispiel auch noch, zum Beispiel bei Grippesaison. Dann wird entweder eine Saison immer abgebildet oder es wird einfach am 31.12. neues Modell gemacht. Ja. Was machen wir? Wir rechnen die Zahlen einfach seit anderthalb Jahren, also nicht anderthalb Jahren, aber seit über einem Jahr immer weiter auf. Und das kann man halt auch nicht machen.
Artikel gestern in Spiegel Online. Im Liedsatz hieß es dann, das Brennholz für die Verbrennung wird knapp. Hm. Lese ich den Artikel durch, da war Brennholz gar nicht erwähnt. Da habe ich auch gar keine Statistik gesehen.
Ging es um Indien, ne?
Indien, ja genau. Da habe ich auch gar keine Statistik gesehen, wie hoch die Brennholzpreise für Leichenverbrennung gerade sind. Ja. Ich weiß gar nicht, worauf sich diese Aussage bezog, aber sie stand da oben und sie so eindrucksvoll. Oh Gott, das Brennholz für die Verbrennung wird knapp. Mhm. Jetzt ist aber ernst, was machen wir jetzt mit den Leuten? Also es geht doch in der Natur so.
Ja. Oder beim Impfstoff, da heißt es ja immer, kein Problem, das Risiko von schweren Impfschäden ist nur 1 zu 100.000.
Ja, und beim Virus heißt es, dass eine Inzidenz von 160 einfach viel zu hoch ist. Die ja auch willkürlich festgelegt wurde. Ja. Mhm. Anhand, ich will gar nicht darüber nachdenken, woran wir diese Inzidenz damals festgelegt haben. Ach, vielleicht nochmal, ich bin froh, wenn die Pandemie vorbei ist. Ich bin übrigens eigentlich optimistisch, dass es möglicherweise soweit sein könnte. Also wenn selbst Prisemann und Lauterbach sagen, dass wir im Biergarten sitzen können, also dann ist das Ding doch eigentlich durch, oder nicht? Aber wir werden noch jahrelang und vielleicht werden wir noch jahrzehntelang darüber sprechen können, was hier eigentlich abgegangen ist. Mhm. Ja? Wie wir die Inzidenzen festgelegt haben. Mhm. An welche lächerlichen Maßstäben von irgendwelchen Gesundheitsämtern. Gesundheitsämter, noch ein Wort dazu. Ja? Gehört eigentlich auch in den zweiten Teil, aber ich habe es jetzt auf dem Schirm. Mhm. Also, habe ich eine schöne Geschichte gelesen auf Twitter. Wer weiß, vielleicht ausgedacht, vielleicht war. Aber die Geschichte geht so. Junge Frau wird positiv getestet. Mhm. Schreibt also an ihrem Computer eine Kontaktliste. Schickt diese Kontaktliste von allen Kontakten per E-Mail ans Gesundheitsamt. Im Anhang. 5 Tage später schreibt das Gesundheitsamt zurück.
5 Tage später?
5 Tage später. Wir konnten Ihre Liste leider nicht öffnen. Wir wollen die Leute gerne kontaktieren. Schreiben Sie uns bitte einen Brief. Ach so. Und an den orientieren wir uns also. Ich frage mich manchmal, ob wir überhaupt irgendeine Nachverfolgung machen sollten.
Sie hätten vielleicht eine Paint-Datei machen können. Die können die mit Ihren alten PCs noch öffnen.
Schiefertafel schicken. Ja. Neulich hat irgendein schlauer Mensch gesagt, also ein Experte, ja, die Kontaktverfolgung ist ja eines der wichtigen Instrumente in der Pandemiebekämpfung. Ich hingegen denke mir, lass doch bitte die Kontaktverfolgung bleiben. Wir kommen doch damit nicht weiter. Schick doch lieber die ganzen nützlichen Ordnungsamts- und Bundeswehrmitarbeiter auf die Straße und die Leute ohne Maske verprügeln. Vielleicht kommen wir damit ja weiter.
Also. Gott, oh Gott, oh Gott.
Also das ist doch alles irgendwie merkwürdig. Und alles, was kommuniziert wird, hat eben auch massive Auswirkungen auf das, wie die Menschen da draußen sich fühlen. Mhm. Das wirkt auch auf uns alle ein. Ja. Und um das mal zu zeigen, haben wir jetzt ein paar Tweets rausgesucht, die exemplarisch für das stehen, was bei Millionen von Menschen psychologisch im Moment los ist.
Wir kennen die Verfasser nicht, auch nicht persönlich. Wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht Vorerkrankungen hatten. Aber wir lesen jetzt einfach nur mal aus ihren Ängsten. Jutta Wergen, tätig in der Erwachsenenbildung, die schrieb am 30. April, ich habe mein Kind Corona-bedingt die letzten 6 Monate nur online getroffen. Nun wurde ich geimpft. Heute habe ich Geburtstag und ratet, wer am Tisch saß, als ich nach Hause kam. Ich kann gar nicht aufhören, vor Freude zu weinen.
@miss_schnuck schreibt, ich weine ja schon bei dem Gedanken an die Impfung. Es wird wundervoll. Und was auch total gut ist, ich war ja schon am Sonntag mit meiner Mutter da. Das heißt, ich kenne das alles schon. Die Abläufe und so, das entlastet mich sehr. Da kann ich mich ganz auf mein Glück konzentrieren.
Ja, und Frau Ilex schreibt am Dienstag, war gerade beim Impfen im Wartezimmer die einzige Person, die vor Erleichterung geheult hat. Was stimmt nicht mit den Leuten?
Die Sängerin von Wir sind Helden, Judith Holofernes, hat, glaube ich, heute auch getwittert, dass sie sich da so ein Tränchen verdrücken muss bei der Impfung. Hier haben wir noch Frau Ilex heißt sie. Also, am Dienstag ebenfalls. Also erstmal ein Foto vom Impfzentrum, dann ein Foto vom Impfpass. Ist ja heute wie so ein, keine Ahnung was, Abschluss in Mikrobiologie, für den man 18 Jahre gebüffelt hat. Mittlerweile ist man ja so stolz auf dem Impfpass mit dem Sticker drauf. Dazu die Worte, so super organisiert, kein Warten, Helfer alle, total nett, toll eingespielt. Ach, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Impfreaktion, Heulkrampf im Auto. Kein Witz jetzt.
So wäre übrigens meine Reaktion, wenn die Biergärten jetzt wieder öffnen. Nur am Rande.
Ja. Ja. Und wenn du geimpft wirst, erst dann öffnet sich der Biergarten für dich auch.
Nein, der öffnet sich, wenn ich schnell getestet bin oder wenn die anderen sich impfen lassen.
Richtig. Oder wenn du geimpft, schnell getestet, mit Termin und Maske beim Biergarten bist. Aber dazu gleich mehr. Also wie gesagt, wir freuen uns doch für jeden, der sich freut und der positive Gefühle hat. Darum geht es uns ja gar nicht. Und viele Menschen reagieren ebenso emotional darauf. Aber sie reagieren ja deswegen emotional oder sogar tränenreich darauf, weil sie vorher in einem anderen emotionalen Zustand gewesen sind. Ja. Und manch einer freut sich vielleicht jetzt auch, weil die Geimpften so sehr in den politischen Fokus rücken. Natürlich. Also weil sich ihr Leben jetzt ja doch deutlich ändert. Sie haben auf der einen Seite dann weniger oder keine Angst mehr vor dem Virus. Und auf der anderen Seite liegt eine goldene Zukunft vor ihnen.
Naja, und wie gesagt, es wird ja in den Medien auch immer hochgehalten. Und es wird ja auch massiv die Meinung verbreitet, wie sie lassen sich nicht impfen. Dann sind sie Treiber der Pandemie. Wenn sie sich nicht impfen lassen, dann werden wir auf jeden Fall nie zur Normalität zurückkehren. Naja gut, 8-9 Millionen doppelt Geimpfte haben wir im Moment. Die Inzidenzen sind auch so im freien Fall. Ja, ich weiß, du hast mir heute schon vorgerechnet, dass in Bundesländern, wo viel geimpft wird, die Inzidenzen schneller fallen. Das stimmt, das spielt auch alles damit rein. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass erstens sich das auf die Rechte niederschlagen muss für alle und zweitens, dass man den anderen die Vorschrift machen, du musst dich auf jeden Fall impfen lassen. Überlasst doch jedem Einzelnen, bitteschön, selbst, ob er sich impfen lassen möchte oder ob er sich nicht impfen lassen möchte. Ihr könnt ihm nicht die Spritze reinrammen und umgekehrt übrigens auch, wenn sich jemand impfen lässt, dann lasst ihn doch. Meine Güte. Aber jedem das Seine und jedem das eigene Recht.
Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass mittlerweile eine gewisse Impfeuphorie herrscht.
Ja, sicher.
Ich bekomme das in meinem Umfeld mit. Also, dass die Leute sich jetzt eindeutig auch in meinem Alter um Termine bemühen. Ich weiß nicht genau, ob sie Angst vor dem Virus ist oder die Freude auf Reisen und ähnliches. Aber dass dieses Reisen eine enorme Rolle spielt und dass die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich, Abbau oder Wiedergabe von Grundrechten da eine richtige Rolle spielt, liegt auf der Hand. Aber ich habe das Gefühl, es gibt tatsächlich so eine Art Impffrühling, dass sich viele Menschen total freuen, dass es jetzt richtig losgeht.
Na gut, also
es ändert sich was in Deutschland, das ist meine Überzeugung.
Das ist richtig. Von Worst-Case-Szenarien und Modellen haben wir jetzt schon ja relativ viel gehört. Übrigens kam bei uns nämlich zur heutigen Recherche, zu dieser Sendung, kam uns in den Kopf, Moment mal, da war doch mal dieses Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium. Sie erinnern sich sicherlich, das wurde ja geleakt. Ende März 2020 müsste das gewesen sein.
Genau. Und da hieß es doch unter dem Punkt, was ist zu tun wörtlich? Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Allerdings, was dann in der Umsetzung vergessen wurde, dass man den Deutschen doch bitte sagen kann, dass es ein Worst Case ist.
Ja.
Aber stattdessen scheint es ja der gesellschaftliche Konsens zu sein, dass Worst Case eintreffen wird.
Ja,
und bis heute so geblieben.
Und alle da oben haben ja auch fleißig mitgemacht. Also Politik und Medien quasi Hand in Hand den Alarm stets hochgehalten von Frühling 2020 bis jetzt.
Vor einer Woche haben Herr Professor Wieler und ich hier die Lage als sehr ernst beschrieben.
Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie.
Wenn sich Menschen infizieren und wenn es Todesfälle gibt, das ist keine kleine Verantwortung.
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Ja, und anstatt sich zu treffen, schreiben Sie lieber einen Brief. Die Post stellt ja zu. Oder im Fall der Gesundheitsämter schreiben Sie lieber einen Fax.
Aber die Technologisierung schreitet in großen Schritten voran. Sicherlich nicht in allen Behörden und nicht in allen Gesundheitsämtern. Sicherlich auch nicht an den Schulen. Aber im Rahmen der Impfkampagne, der digitale Impfpass wird kommen. Die Europäische Union wird ihn einführen und EU-weit werden wir ihn dann im zweiten Quartal 2021 haben. Also kurz gesagt im Juni, da ist das so geplant. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor wenigen Tagen sogar noch mehr Weichen gestellt.
Ja, und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen verunsichert. Da lese ich am 28. März bei Apotheke ad hoc, Spahn, Doppelpunkt, Apotheken sollen digitale Impfpässe ausstellen. Und da frage ich mich sofort, was, die gibt's schon, diese digitalen Impfausweise? Warum sollte Jens Spahn das jetzt ja schon beschließen? Seit wann handelt denn die Politik bitte schön vorausschauend und nicht hinterherhechelnd?
Da warst du schockiert, ne?
Ich war wirklich schockiert.
Gesprochen. Ja. Hat er gar nicht glauben. Wird aber so kommen. Also, es ist eine Maßnahme für die Zukunft, die auf die nächsten Monate abzielt. Der digitale Impfpass wird dann kommen. Neben Ärzten sollen auch Apotheker die Daten aus dem gelben Impfbüchlein ins Digitale übertragen können. Das ist dann tatsächlich ein echtes Anzeichen dafür, dass dieser digitale Impfpass kommt. Und überlegen Sie mal, wie viele Stempel die da eintragen müssen. Also wenn die auch die Erstimpfung eintragen und das kommt Ende Juni, wo wir jetzt schon 28 Millionen Impfungen haben, 30 Millionen haben wir heute schon. Mhm. Bis dahin haben wir ja nochmal 20. Kommt einige Arbeit auf Sie zu, die Apotheker.
Ja, aber deswegen,
das dann abgerechnet
wird. Deswegen hat Herr Spahn ja auch die Apotheker mit ins Boot genommen, zusätzlich zu den Ärzten. Also die können das natürlich dann auch übertragen in den digitalen
Impfpass. Ich bin doch schon Schnelltestbeauftragter von SNA News. Kann ich vielleicht auch noch Impfbuchbeauftragter werden?
Du kannst meins haben, ist leer. aber gut, in dieser Woche, da gab es ja wirklich viele politische Forderungen, die sind laut geworden, wie jetzt diese Umsetzung generell in der Praxis aussehen soll. Also Schritt Nummer eins, wird im Bundestag auch beschlossen und in einigen Bundesländern sowieso auch schon umgesetzt in den nächsten Tagen. Gleiche Rechte für geimpfte und schnell getestete Personen.
Und auch für die sogenannten Genesenen. Also für die Menschen, die einen positiven PCR-Test nachweisen können, der älter als 4 Wochen ist. Und ist dieser positive PCR-Test dann älter als ein halbes Jahr, dann müssen sich die Betreffenden noch einmal impfen lassen und dann haben sie die gleichen Rechte wie die doppelt Geimpften, die aber nie vorher einen positiven PCR-Test hatten.
Klingt komisch, klingt kompliziert. Ist es auch. Ziel der Regierenden ist es jetzt aber erst einmal, dass vollständig Geimpfte eben zum Beispiel keinen Schnelltest mehr machen müssen, wenn sie shoppen gehen oder zum Friseur.
Okay, heißt das, die Geimpften bekommen jetzt Sonderrechte?
Die Bundesregierung sagt nein. Sie sagt, Ungeimpfte haben einfach nur weniger Rechte.
Außer die Ungeimpften haben einen Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist. In diesen 48 Stunden haben sie dann die gleichen Rechte wie Geimpfte?
Das habe ich auch so verstanden. Das wurde übrigens auch vielfach genau so kommuniziert. Dann habe ich mir am Montag SPD-Chefin Saskia Esken im NTV-Frühstart angeguckt. Da wurde sie eigentlich gefragt, ob denn jetzt für Geimpfte auch künftig die Hotels wieder geöffnet werden.
Alle Beschränkungen, die wir derzeit auferlegen, sind dann für Geimpfte und Genesene aufgehoben. Also Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, nächtliche. Aber deswegen werden wir nicht Gaststätten und Hotels für einzelne Menschen öffnen.
Was hat sie da gerade gesagt? Also Kontaktbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren werden für Geimpfte und Genesene dann aufgehoben.
Hat sie gesagt.
Aber ich dachte, die Geimpften und die Genesenen werden den Schnellgetesteten lediglich gleichgestellt.
Habe ich auch gedacht. Aber wie wir ja wissen, mit dem Schnelltest, da können Sie zwar aktuell einkaufen gehen, das ist klar. Ausgangssperre gilt aber auch trotzdem, selbst wenn Sie schnell getestet sind, ebenso die Kontaktbeschränkungen.
Ich zitiere jetzt mal besser den Bundesgesundheitsminister, da weiß ich, woran ich bin. Jens Spahn, vor wenigen Tagen gesagt, dass Geimpfte nach dem Ende der dritten Welle wieder mehr Freiheiten erhalten können. Es geht dabei nicht um Vorrechte, sondern darum, dass wir vollständig Geimpfte so behandeln können wie negativ Getestete. Was denn jetzt?
Ja, Klarheit schafft jetzt in dem Punkt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD. In ihrem Entwurf, da heißt es unmissverständlich, die in der Bundesnotbremse vorgesehene Ausgangssperre soll für Geimpfte und Genesene nicht gelten. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen aufgehoben werden. Also sie werden bald bei der Anzahl der Personen werden die Genesenen und die Geimpften einfach nicht mitgezählt.
Okay, wie Tiere oder kleine Kinder. Das heißt, ich könnte jetzt in meiner Bude so viele geimpfte Rentner einladen, wie ich möchte, wie sie reinpassen, aber dich und deine Frau auch nicht, wenn ihr schnell getestet wäret.
Exakt, völlig richtig. Also viel Spaß bei der Seniorenparty. So viele Menschen sind ja eigentlich in Deutschland noch gar nicht doppelt geimpft. Also gerade mal zwischen 8 und 9%. Ja, genau, müssten es sein. Und damit diese Zahl natürlich auch fleißig weiter steigt, soll es eben doch diese Sonderrechte für Geimpfte geben. Also egal, wie das dann politisch genannt wird. Punkt.
Die Österreicher haben übrigens ganz ähnliche Pläne. Da gibt es aber einen wichtigen Punkt. Die Regierung Kurz hat entschieden, diese neuen Rechte auch für die Menschen einzuführen, die nur einmal geimpft sind.
Die Regierung in Wien teilte mit, dass die Regelung 21 Tage nach Erhalt der ersten Dosis gelten soll. Das Parlament beschloss, dass Geimpfte und Genesene von der Testpflicht befreit werden können, wenn ab dem 19. Mai auch Gaststätten, Hotels und Kulturbetriebe wieder ihre Dienste anbieten.
Aber auch hier kein Wort davon, dass Geimpfte darüber hinaus weitere Rechte bekommen, die schnell getestete Personen nicht haben.
Sollten Sie in Österreich leben und dann Näheres wissen, wie das dann aussieht, auch mit eben diesem Unterschied, schreiben Sie uns gerne an basterberlin@snanews.de. Übrigens auch, wenn Sie in einem anderen Land wohnen und uns mal erzählen wollen, wie läuft es denn da eigentlich mit Schnelltests und mit Rechten nur für Geimpfte, sehr interessant.
Ich glaube, was viele Zuschauer am meisten aufregt, dass diese weiterhin eingeschränkten Grundrechte für Nicht-Geimpfte bleiben. Und das ist jetzt bloß die Rede ist von schnell getesteten, Genesenen und Geimpften. Aber wie ist es denn eigentlich für Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten und auch keine Lust auf einen Schnelltest haben? Gibt es da auch irgendeine Hoffnung?
Machen wir es kurz. So.
Ja. Punkt. So ist es wohl.
Gut. Erleichterung für Geimpfte, da habe ich dir...
Oh, yes!
Ja. Erleichterung für Geimpfte, ja. Aber das ist es dann halt auch. Entschuldigen Sie übrigens an dieser Stelle bitte unsere etwas flapsige Art und Weise.
Nö, ich entschuldige mich hierfür gar nichts. Ich finde das alles lachhaft. Das ist alles lachhaft, Leute. Also wirklich, 12 Monate Pandemie und wir können ja nur noch lachen. Was wollen Sie uns denn jetzt eigentlich erzählen? Jetzt kommen Sie mir mit irgendwelchen Definitionen von Genesenen. Was ist denn genesen? Klabauterbach hat doch tatsächlich gesagt, also bei einem CT-Wert von über 30, da kann man davon ausgehen, dass die Menschen mit Abständen andere gar nicht mehr anstecken. Ach, ist ja eine schöne Erkenntnis. Hatte ich schon mal vorher. Also wer ist denn nochmal ein CT-Wert? Bitte erklärt mir das doch mal. Wisst ihr das eigentlich? Nicht, bitte erklärt es mir mal. Was bedeutet denn über 30? Erklärt mir das doch mal. Erklärt es mir einfach. Und warum sperren wir denn die Leute ein Jahr über ein, wenn sie einen CT-Wert über 30 gehabt haben? Ist doch alles so passiert. Deswegen sage ich, wir können jahrelang darüber reden, was hier eigentlich passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir damit weiterkommen. Aber dieses ganze Gelabere von wegen Genesene. Wenn es doch so ist, dass die Genesenen keine Gefahr sind und sie jetzt gleichgestellt werden mit den Geimpften, die keine Gefahr sind, was haben wir denn die letzten 12 Monate mit den Genesenen gemacht? Ist ja wohl also auf jeden Fall eine Freiheitsberaubung und die hätte schon seit langer Zeit grundgesetzwidrig sein müssen.
Ja.
Denn wenn Sie jetzt alle kommen, schöne Grüße an Anwalt Jun, ich schätze Ihre Arbeit, Sie bereichern mein Leben, genauso wie es andere Anwälte auch tun. Aber wenn Anwalt Jun sagt, diese Diskussion ist total zu spät, das hätten wir schon vorher führen müssen. Richtig, da gebe ich ihm recht. Wir hätten schon seit März vergangenen Jahres die Diskussion darüber führen müssen, was eigentlich mit Genesenen passiert. Denn wenn Sie heute kommen und sagen, die Genesenen sind übrigens nicht ansteckend, was Sie jetzt tun, das hätten sie schon vorher wissen können.
Ja, und vor allem dieses halbe Jahr ist bei vielen ja auch schon abgelaufen. Das heißt, die müssen sich dann jetzt nochmal eine Impfung holen. Aber in dem halben Jahr hätten sie ja quasi draußen herumtollen können und sich ihres Lebens erfreuen.
Eben, genau richtig. Und wo sind denn eigentlich die Erkenntnisse, dass die Immunantwort nach einem halben Jahr nicht mehr existiert? Und wo sind die Erkenntnisse, dass jemand mit einem CT-Wert von 22 in der Spitze weniger oder genauso viele Immunantwort hat, wie jemand mit einem, der von Anfang an über 32 gewesen ist? Ey, Leute, das ist lachhaft. Es ist wirklich lachhaft. Macht doch bitte einen Antikörpertest. Das wäre etwas, worüber wir jetzt vielleicht mal reden könnten, dass das mal Sinn ergibt. Aber doch nicht mit einem 5 Monate alten PCR-Test mit einem CT-Wert von 32 dann zu sagen, der ist safe.
Übrigens, wir hatten es in der Radiosendung schon mal erwähnt, das fand ich richtig toll. Schweden macht groß angelegte Antikörperstudien, damit man mal weiß, wie viele, wann, von wem eigentlich Antikörper in der Bevölkerung gebildet wurden, vielleicht auch von vornherein schon da sind, vermisse ich in Deutschland.
Ja, also das ist ja eine ganz große Debatte.
Ja.
Und ich habe auch noch nicht meinen endgültigen Punkt dazu gefunden. Thema Impfneid. Also ich habe definitiv keinen Impfneid. Keine Sorge. Lasst euch ruhig impfen. Und je mehr es machen, desto besser ist es für mich persönlich wahrscheinlich. Denn es ist ja auch so eine Geschichte, wir könnten uns ja vielleicht auch ein bisschen im Schatten der Geimpften bewegen. Das gilt für viele Punkte nicht. Also jetzt in der Gastronomie werden wir uns nicht im Schatten bewegen können, weil der Wirt dann immer noch irgendeinen Schnelltest von uns erwartet. Aber was nächtliche Ausgangsbeschränkungen angeht, wenn heutzutage irgendwie in Berlin 100 Leute unterwegs sind, kann die Polizei 100 Leute fragen, warum sie unterwegs sind. Aber wenn dann auch noch die Genesenen unterwegs sind und die Geimpften, dann sind sie auf einmal nicht mehr 100, sondern 50.000.
Ja.
Dann soll die Polizei doch mal suchen, wer von denen nicht mehr geimpft ist.
Und
genauso bei Kontaktbeschränkungen im Park. Da fragen die doch nicht mehr.
Nein.
Also das ist doch mal ein Punkt, wo ihr sagen könnt, ey, cool, immerhin.
Und ich habe schon von, ich glaube, das war die Polizeigewerkschaft gehört, es werden jetzt nicht extra Personal, wird nicht aufgestockt, um jetzt noch mehr zu kontrollieren. Also das heißt, die jetzt schon kontrollieren, punktuell, machen das dann auch punktuell, wenn überhaupt.
Ja. Also das ist so ein bisschen das Positive, was ich daran sehe. Und ich bin niemand, der sagt, ich habe jetzt das Gefühl, die sollten genauso weiter eingesperrt bleiben, wie ich, der nicht geimpft ist. Ich sage, bitte lasst sie raus, bitte lasst die Menschen atmen. Lasst sie leben. Und wenn die Impfung im Moment daran gekoppelt ist, dann nehme ich das sogar für einen Moment in Kauf. Und ich sage Ihnen, wie lang? 3 Monate in etwa. 3 Monate. Wenn in 3 Monaten dann noch Unterschiede gemacht werden, dann gibt es aber ein Problem.
Ja, und wie wir auf die 3 Monate kommen, das können wir nochmal durchrechnen, weil wir haben noch mal 2 Geschichten, wo man nochmal zusätzlich Mut machen kann. Und das eine ist die Inzidenz zum Beispiel.
Ja, die Inzidenz.
Singt und lacht.
Richtig. Also es geht bergauf, indem die Inzidenz bergab geht, das kann man mal sagen. Mhm. Also, die politische Notbremse, in der wir uns ja gerade befinden, soll bei unter 100 nicht mehr greifen. Und davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Mhm. In einigen Bundesländern sind wir schon so weit, beispielsweise Schleswig-Holstein liegen in den 50ern. Mhm. Und einige Bundesländer haben schon angekündigt, dann vielleicht sogar wieder Shopping ohne Schnelltest möglich zu machen.
Naja, aber da machen wir erstmal noch nicht so viel Hoffnung. Die meisten haben erstmal gesagt, das mit dem Schnelltesten geht noch weiter. Erstmal, auch unter
100. Ja, wieso sollte ich auch nochmal shoppen gehen? Ich habe doch jetzt das Online-Shoppen für mich entdeckt. Also.
Aber was auf jeden Fall erstmal auch gelockert wird, ist, bei unter 100 sind die Kontaktbeschränkungen. Mhm. Und ganz sicher ist übrigens, dass wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 50 oder sogar unter 35 ist, das hat die Kanzler uns ja so schön irgendwie Anfang des Jahres vorgerechnet gehabt, dann sind viele Maßnahmen sowieso nicht mehr zu halten. Und wir haben noch diese Aussage von Frau Merkel.
Und wir werden, so ist unser Ziel, und wenn die Zulassungen auch so eintreten, kann man das schaffen, dann werden wir auch bis Ende des Sommers, habe ich gesagt, und das wiederhole ich hier gerne, auch jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben.
Ja, und damit verbunden ist ja auch die Hoffnung der Bundesregierung, dass sich so viele Menschen geimpft haben werden, dass die Herdenimmunität dann eintritt. Geimpfte plus Genesene, über 70% der Bevölkerung. Und ab dann sollen ja eigentlich auch die letzten Maßnahmen fallen. Mhm. Dieses Ziel hat auch Jens Spahn so formuliert.
Ziel dieser Kampagne ist natürlich die sogenannte Herdenimmunität. Und die werden wir Richtung Sommer erreichen.
Das hat er gesagt, Jens Spahn. Und wir haben ja wie immer keinen Grund daran zu zweifeln.
Überhaupt nicht. Warten wir es ab. Wir sind aber, wie heißt es so schön, auf das Schlimmste gefasst. Und wir hoffen auf das Beste.
Mhm. Mhm. Und was passiert, wenn das Schlimmste kommt?
No.
Passiert nicht, habe ich daraus interpretiert. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir mal zu Geschichten, die noch so anstehen. Und das sind bei uns natürlich immer 3. Es geht los mit den Web-Tipp. Was können Sie gucken, wenn Sie nicht Basta Berlin gucken?
Kam Benjamin gestern mit dem Handy zu mir an und hat mir nur so die ersten 10 Sekunden von dem Video vorgespielt. Und ich habe gesagt, gute Idee. Es geht in dem Fall nämlich um Nano vom 16. März in der ZDF-Mediathek. Es geht um Wikipedia.
Ja, genau. Wikipedia, bei manchen Menschen über alle Zweifel erhaben, bei Ihnen wahrscheinlich nicht. Aber wer sich noch nicht genug damit auskennt, der kann sich das mal anschauen. Unter anderem Neues aus Wikihausen wird da auch zitiert. Es geht um politische Einflussnahme der Wikipedia. Ach übrigens, total witzig. Also Sie wissen ja, dass wir nicht Sputnik sind. Ich darf vielleicht nicht mal sagen, dass wir nicht Sputnik sind.
Nee, wenn wir sind nicht Sputnik.
Wir sind nicht Sputnik. Ja, wir sind SNA News. Aber wenn Sie jetzt da unter unserem Video gucken, dann steht da wahrscheinlich, dass Radio Sputnik finanziert wird vom russischen Staat.
Ist und
dann
werden Sie Radio Sputnik?
Keine Ahnung, aber ich wenn du auf diesen unglaublich schlauen Wikipedia-Eintrag gehst, dann steht da, glaube ich, SNA-Radio. Egal. Aber da steht auch, dass wir NPD-Kader sind oder so ein
Schuss. Ja, sicherlich.
Alles klar. Also Wikipedia schreddern wir nicht, aber Sie können sich das mal angucken, da wird man noch ein bisschen schlauer.
Ja, einen kleinen Ausschnitt haben wir natürlich aus Nano. Bitteschön.
Eigentlich sollte die Schwarmintelligenz das Gleichgewicht herstellen und neutrale Wahrheit produzieren. So die Idee. Aber der Schwarm wird immer kleiner. Rund 200 Administratoren entscheiden im deutschsprachigen Raum über Relevanz und Neutralität. Sie werden von Usern gewählt und haben dann lebenslang die Entscheidungshoheit. Sie können Nutzer und Artikel sperren oder Änderungen unsichtbar machen.
Also nochmal, Nano vom 16. März finden Sie in der ZDF-Mediathek über Wikipedia. Da können Sie ausnahmsweise mal in der ZDF-Mediathek suchen. Nein, können Sie auch sonst.
Okay, wir schreddern. Mhm. Also, eine unserer Zuschauerinnen hat uns geschrieben, ihr Name ist, Gott, Dunja Dania, Entschuldigung, wir schreiben uns oft.
Hayali?
Nein. Ja, ja. Es ging um Vorfälle rund um den 1. Mai und da soll es unterschiedliche Dinge gegeben haben, nach denen sie mich gefragt hat. Also, ich zeige das hier mal in die Kamera, Sie werden es jetzt nicht erkennen können.
Ich blende es mal ein.
Es ist total schlecht gedruckt, das hat nicht gut geklappt. Aber es geht um 2 Sachverhalte. Der erste Sachverhalt ist, dass in einer Telegram-Gruppe, und es scheint wohl die Gruppe Demo-Termine in Deutschland zu sein, jemand geschrieben haben soll, seit wann sind die denn erlaubt in Schland? Kann mir das jemand sagen? Heute in Weimar gesehen. Das ist ein Flashballgewehr.
Was ist denn ein Flashballgewehr?
Die französische Polizei ist berühmt dafür, Flashball-Gewehre zu verwenden. Es sind eine Form von Gummigeschossen und damit kannst du schwerste Verletzungen wie Erblindung erzeugen.
Sehen, ja.
Auch Gliedmaßen werden abgerissen. Also ganz fürchterliche Dinge. Mhm. Und da ist also ein Foto von diesem vermeintlichen Flashball-Gewehr. Ich habe dann mal bei der Thüringer Polizei nachgefragt und der Pressesprecher Herr Heidenfeld hat mir geantwortet. Sehr geehrter Herr Golme, bei dem in Rede stehenden Objekt handelt es sich um eine Mehrzweckpistole Heckler & Koch. Diese wird von der Thüringer Polizei verwendet, um im Zuge der Anwendung unmittelbaren Zwangs sogenannte Reizwurfkörper zum Einsatz zu bringen. Ja. Also, es ist ein Gerät, mit dem man Reizgaskartuschen verschießen kann.
Ich habe ja aus Dreck gesagt, also die sehen auch genau so aus. Also,
das war auch meine Vermutung. Ich konnte es dann auch über Wikipedia finden. Nein, es war tatsächlich... ja, es ist ja nicht alles schlecht, was Wikipedia heißt.
Es ist nicht alles schlecht.
Nein, aber ich konnte einen Artikel aus der Niedersächsischen Zeitung finden, wo ein Foto genau dieses Dings war. Für mich war es dann klar und die Thüringer Polizei hat es bestätigt. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Was fällt euch eigentlich ein, in irgendwelche Telegram-Gruppen so einen Schwachsinn zu schreiben? Wenn ihr keine Ahnung habt, dann bitte, dann schreibt so eine Scheiße auch nicht.
Dann die läuft dann nämlich irgendwie...
Ja, tut mir leid, jetzt mal im Ernst, ich könnte jetzt auch den Namen von ihm sagen, aber was ich mir wünschen würde, dass ihr euch mal selber reflektiert und dass ihr eure Gruppen mal reflektiert. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Raik, der hat da einfach Schwachsinn geschrieben, dann sagt doch mal, Raik, weißt du was, halt dich mal ein bisschen zurück, du hast keine Ahnung von der Thematik, also bitte schreib sowas nicht. Denn dann denken die Leute, dass da permanent mit Flashgewehren auf Menschen geschossen wird und das ist einfach nicht der Fall. Ja. Und so geht es nicht.
Also nicht,
Alter, schaltet doch einfach selber euer Hirn an und fangt an nachzudenken. Nicht alles ist böse, was von der Polizei kommt und nicht alles ist eine Verschwörung. Hm. So ist das nun mal. So, ja. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt und das hat sich als wahr heraus. Ausgestellt. Und da geht es nämlich um Bayern. Ebenfalls Tatort Weimar. Eine bayerische Einsatzhundertschaft war unterwegs und einer der Polizisten hatte ein Badge aufgeklebt. Mhm. Also Badges sind bei der Polizei beliebt. Es gibt unterschiedliche und da gibt es auch sehr viel Ärger wegen. Mhm. Auf diesem Badge stand Vaccinated.
Ah, geimpft.
Darf der das eigentlich? Und da
mein Tipp war, nein.
Da habe ich mal bei der bayerischen Polizei also, nachgefragt.
Wenn schon das Herz, das gezeigte, verboten ist, weißt du.
Also, bayerische Polizei, Herr Kern. Und er schrieb mir Folgendes. Können Sie den Einsatz der Beamten in Weimar bestätigen? Wenn nicht, wo waren Sie sonst eingesetzt? Antwort, eine Einsatzhunderschaft der bayerischen Bereitschaftspolizei war am 1. Mai in Weimar eingesetzt. Welche Richtlinien bezüglich privater Badges hat die Polizei Bayern?
Nett gefragt. Rangeschlichen.
Für die bayerischen Polizisten und Polizistinnen ist ausschließlich das Tragen von dienstlich zugelassenen Uniformteilen und genehmigten Abzeichen erlaubt. Genehmigte Abzeichen kann sein, er hat irgendein Sportabzeichen gemacht oder irgendwas, kann irgendwas Besonderes, das darf er sich dann ranheften und stolz drauf sein. Diese sind abschließend in den Anzugbestimmungen für die bayerische Polizei aufgeführt. Das Anbringen von darüber hinausgehenden privaten Aufnähern und Abzeichen oder ähnliches ist nicht gestattet. Meine Frage. Wie beurteilt die Polizei Bayern dieses Badge mit dem Schriftzug Vaccinated in Bezug auf die Richtlinien? Das getragene Badge widerspricht den oben genannten Bestimmungen. Wie beurteilt die Polizei Bayern dieses Badge mit dem Schriftzug Vaccinated in Bezug auf das Neutralitätsgebot? Also, das Video ist am 3. Mai bekannt geworden. Es wurde sofort gehandelt. Der betroffene Beamte konnte festgestellt werden. Der Einsatzbeamte wurde bereits umgehend von Vorgesetzten auf die strikte Einhaltung des Neutralitätsgebots sowie auf seinen Verstoß gegen die Anzugbestimmung und deren künftige Beachtung hingewiesen. Oh, die Einleitung eines Disziplinarverfahrens wird geprüft.
Oh,
ist das ist schon...
Ja. Na gut, wird geprüft, ja.
Aber also hoffen wir mal für alle Beteiligten, dass das irgendwie alles mit dem Gespräch ausgeht, würde ich sagen.
Das stimmt. Aber das mit der Waffe kannst du schreddern.
Weil ich schredder das mit der Waffe, richtig.
Hat sich ja als falsch herausgestellt.
Ja, also es ist alles lieb gemeint von uns, aber uns ärgert es halt wirklich, wenn auch in dieser Hinsicht dann nochmal von der anderen Seite Scheiße geredet wird.
Ja,
das ist
doch klar.
Unser Problem. Wir haben gerade mit Drosten und der Regierung gemeckert, aber wir meckern auch mit der anderen Seite. Also
Finde
da war auch
richtig,
was von der BZÖ, also einer Partei aus Österreich, die geschrieben haben, 1-8% Impftote. Was soll das denn jetzt heißen, dass 1-8% der Geimpften sterben an der Impfung? So war es zu lesen. Mhm. Aber da habe ich meine Rechnung aufgemacht. Wenn wir nur die Mitte nehmen, nämlich 4% von den gesamtgeimpften 29 Millionen in Deutschland, dann sind hier ganz schön viele Menschen verstorben. Mhm. So viele sind in den Monaten aber gar nicht verstorben. Nein, nein. Also hört doch bitte auf zu erzählen, dass alle Menschen ständig an der Impfung sterben. So ist es nicht. Zeigt mir, wer an der Impfung gestorben ist und es nachweisbar ist. Wir müssen gucken, wie es sich verhalten hat, vor allem auch im Januar. Mhm. Pflegeheime und ähnliches.
Oh ja.
Aber hört doch bitte auf, eure Politik zu betreiben. Mhm. Ihr betreibt hier eure Politik.
Also nee. Zumindest die, die so etwas verbreiten, ja. Richtig. Wir kriegen übrigens solche Sachen tatsächlich ganz gerne, um auch mal drauf zu schauen. Also das nur am Rande. basterberlin.snanews.de, wenn Sie uns sowas schicken wollen. Ein Hinweis noch auf unsere Telegram-Gruppe, weil da können Sie noch ganz viel vom 1. Mai sehen, von Benjamin und mir. Da sind wir ja unterwegs gewesen, kleine Videos, kleine Eindrücke. Deswegen sind wir auch so wütend in dieser Woche jetzt. Noch ein paar Hinweise. Ja, Frau Wagenknecht kommt. Am Freitag soll das Interview. Ich werde es einfach nicht mehr erwähnen und irgendwann werden sie es dann auf YouTube finden, absolut, wenn ich es gemacht habe.
Ja. Ich mache heute ein Interview zur Druzhba-Friedensfahrt. Das sollte am Freitag, werde ich es wahrscheinlich online stellen. Also Druzhba-Friedensfahrt, Deutsche und Russen, die miteinander unterwegs sind und für Völkerverständigung eintreten möchten.
Tolle Sache. Ja, da hatten wir auch schon mal im Webtipp das Lied von den
Besuchern. Uwe Schattauer, genau.
Uwe Schattauer, ja. Genau, richtig. Und eine Ankündigung noch, Sie müssen jetzt leider ganz tapfer sein. Wir haben es ja schon mal angekündigt, wir machen Urlaub.
Ja.
Also wir werden leider 3 Wochen nicht für Sie da sein.
Ja, vielleicht werden wir irgendwas vorproduzieren, aber da machen wir jetzt keine Versprechen. Wir überlegen uns die eine oder andere Geschichte. Wir sind aber auf jeden Fall dran.
Wird auch noch nicht nächste Woche sein. Also vom 27. Mai bis einschließlich 10. Juni sind wir nicht da. Das sind 3 Wochen. Wir werden da auch irgendwas machen und werden Sie nicht ganz alleine lassen. Aber wir müssen mal raus.
Super. Mein Name ist Benjamin Golme. Alles Gute, auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.